wir werden uns heute vordringlich mit den Versen 1 und 2 befassen. Also der Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Hier heißt es in Vers 1 und dann folgende: Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und der Bruder Timotheus an die Heiligen in Kolossä und gläubigen Brüder in Christus. Gnade widerfahre euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Leider wissen wir nicht genau, wie das Evangelium nach Kolossä kam. Denn zu der Zeit, als der Apostel Paulus diesen Brief schrieb, da war er noch gar nicht in Kolossä. Er war in dieser Zeit in Rom im Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hatte. Und in Kapitel 2, Vers 1, da bestätigt er, dass er diese Geschwister oder die meisten von ihnen noch nicht von Angesicht gesehen hatte. Wie kam dann das Evangelium nach Kolossä? Allgemein wird sehr stark vermutet, dass Epaphras, dieser geliebte Bruder, dieser Epaphras, wie Paulus sagt hier in Vers 7, dass es ein geliebter Mitknecht wäre, dass er das Evangelium nach Kolossä gebracht habe. Denn es spricht sehr viel dafür, dass Epaphras zum Glauben an den Herrn Jesus kam, als sich Paulus in Ephesus aufgehalten hatte. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 19 zum Beispiel. Und eventuell war Epaphras in Kolossä beheimatet und brachte dann anschließend das Evangelium in seine Heimat und wurde eventuell dort zum dortigen Gemeindegründer durch die Ausbildung des Paulus. Und obwohl die Bevölkerung in Kolossä vorwiegend aus Heiden bestand, weiß man aus der Geschichtsschreibung, dass dort auch zur damaligen Zeit bereits viele Juden angesiedelt waren. Auch interessant. Gerade auch im Raum Kleinasien waren immer wieder Synagogen zu finden. Es waren Juden in der Zerstreuung. So kam es natürlich, dass auch in diesem Ort ganz sicher Juden und Heiden zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Aber jetzt, einige Jahre nach der Entstehung der Gemeinde, da entwickelte sich eine ganz gefährliche Irrlehre. Und das ist eigentlich auch der Grund dieses Briefes, warum Paulus an diese Gemeinde schreibt. Denn jetzt war beides in der Gemeinde zu finden. Einerseits jüdische Gesetzlichkeit und andererseits hatte sich heidnischer Mystizismus eingeschlichen. Und wohl hatte beides so irgendwie zusammengepasst. Vielleicht hatten beide Gruppen noch an vergangenen Dingen festgehalten oder die Gemeinde bekam auch manchen Einfluss einfach von außen herein, dass die Ungläubigen da auch manches zufließen ließen und sagen, ja, so einfach könnt ihr euch das nicht machen, da müsst ihr schon noch dieses und jenes tun und das müsst ihr noch beherzigen und so weiter. Jedenfalls diese gefährliche Lehre, die sich da eingeschlichen hatte, sie war eine komplette Irrlehre und sie hatte viele Elemente, die später auch als die sogenannte Gnosis bekannt wurde. Wir lesen auch viel in den Briefen des Johannes davon, von der Gnosis, wo zum Beispiel gesagt wurde, Gott sei gut, aber die Materie, also der Leib und alles Materielle, sei böse. Somit leugneten die Leute der sogenannten Gnosis, welche auch Gnostiker genannt wurden, auch Jesus Christus als wahren Menschen und dass er Fleisch und Blut angenommen habe. Auch wurde gelehrt, dass zur Errettung eine geheime, höhere Erkenntnis nötig sei, die über die Schrift, über der Schrift stehe. Zudem kam dann noch die Seite der jüdischen Gesetzlichkeit hinzu, haben auch noch mit einfließen lassen, hat auch gepasst, durften auch auf gut Deutsch ihren Senf dazugeben und Belehrungen durchführen. Und darin wurde gelehrt, dass zum Heil eben noch die Beschneidung nötig sei. Ähnlich wie wir das auch im Galaterbrief lesen. Und es ging auch um die Einhaltung jüdischer Zeremonien und Rituale aus dem Gesetz. Zum Beispiel musste man Speisegesetze einhalten, Feste, Sabbate, auch strenge Askese. Da hieß es dann, rühre das bitte nicht an, koste jenes bitte nicht, befasse dich nicht mit dem und so weiter. Lesen wir dann später in Kapitel 2, Vers 21. Zudem forderte diese Irrlehre auch selbst zur Anbetung von Engeln auf. und zu mystischen Erfahrungen. Also es war eine Katastrophe, die hier stattgefunden hatte. Nicht umsonst schreibt Paulus in diesem Brief in Kolosser 2, Vers 18, niemand soll euch um den Kampfpreis bringen, indem er sich in Demut und Engelsdienst gefällt, auch so ein Figurenkult und so weiter, und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, ohne Grund aufgeblasen ist von seinem fleischlichen Sinn. Es war nichts Geistliches, es war fleischlich, es war seelisch, es war dämonisch. Und liebe Freunde, Geschwister, wenn wir da in unsere heutige Zeit hineinschauen, schaut euch mal um, was alles läuft in unserer Gesellschaft, was auch im sogenannten Christentum heute nicht alles vertreten ist. Leider auch teilweise schon in evangelikalen Gemeinden. Da sind mancherlei dieser Elemente zu finden, wo man sehr in die Mystik eintaucht, wo man vor Figuren niederkniet, wo man meint, Engel müssen einen, man muss zu Engeln beten und sie müssen einen beschützen und so weiter. Natürlich sendet Gott seine Diener aus. Wir wollen auch die Engel schon sehen, wie sie Gott einsetzt, auf jeden Fall. Aber wenn man da seine besonderen Erfahrungen machen will, das ist gefährlich, sehr gefährlich. Auch gerade auch werden solche Dinge auch mehr oder weniger in der Esoterik verbreitet, dass man einfach mystische Erfahrungen machen will. Aber da, wo man vor Engeln oder auch vor Figuren niederfällt, bin ich fest davon überzeugt, da wird man seine Erfahrungen machen. Man wird seine Erfahrungen machen. Aber es ist eben die Frage, ob das Erfahrungen mit Gott sind. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, das sind keine Erfahrungen mit Gott. Epaphras war wegen dieser Irrlehre sehr besorgt. Er hatte dafür gesorgt, dass das Evangelium in diese Gegend kam, nach Kolossee kam. Es kamen Menschen zum Glauben und jetzt kamen solche Irrlehren her. Er war wegen dieser Irrlehre dermaßen besorgt, dass er die lange Reise von Kolossee nach Rom auf sich nahm. Ich möchte die Karte jetzt nicht mehr herholen, aber das ist eine weite Strecke. Dort war nämlich Paulus im Gefängnis inhaftiert. Und Epaphras berichtete dem Paulus alles und jetzt musste natürlich Paulus als Apostel, als der Heidenapostel dem entgegenwirken. Wir schauen hier jetzt zunächst mal in den Vers 1 und wollen uns mit dem Absender beschäftigen. Erstens der Hintergrund, zweitens der Absender. Vers 1. Hier heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Wir sehen das in den meisten neutestamentlichen Briefen, dass es damals so üblich war, den Brief mit dem Namen des Schreibers zu beginnen. Deshalb beginnt Paulus hier auch mit seinem eigenen Namen und stellt sich als Apostel Jesu Christi vor. Das war sicherlich wichtig für die Kolosser, dass sie wussten, mit wem haben wir es hier zu tun. Denn Paulus hatte Autorität von Gott bekommen und sie wussten, der lehrt nichts Verkehrtes. Somit wissen wir gleich, dass dieser Brief eben auch von der Feder des Apostels Paulus stammt. Aber wir wissen auch, dass Paulus nicht aus seinem eigenen Willen in diesem Amt war. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Sondern er zeigt uns hier, dass er durch den Willen Gottes in dieses Amt hineingestellt war. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, heißt es hier. Und das muss uns eigentlich auch ganz groß vor Augen stehen. Gott hat diesen Mann berufen und erwählt als Apostel. Sicherlich ist es einer der wenigen Briefe, worin er sich selbst nicht zusätzlich als Knecht Jesu Christi benennt. In den meisten anderen Briefen finden wir Paulus, Knecht Jesu Christi. Wir haben das ja auch schon in den letzten Bibelstunden angeschaut. Knecht, wo es dann auch auf Griechisch doulos heißt, eigentlich Sklave. Aber das finden wir jetzt hier in diesem Absenderteil nicht. Aber Paulus zeigt, ich bin Apostel Jesu Christi und nicht von mir selbst, sondern Jesus hat mich dazu berufen. Doch prinzipiell reicht es uns auch wenn Paulus jetzt nicht schreibt, dass er Knecht Jesu Christi ist, sondern dass wir wirklich einen Apostel hier vor uns haben. Was bedeutet das Wort Apostel? Apostel ist jemand, den Gott gesandt hat. Apostel ist jemand, der von Gott gesandt ist. Und zunächst bedeutet es nichts anderes als, man kann sagen, Gesandter Gottes. Ein Gesandter Gottes. Und Paulus, er war eben, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8 und 9, er war von dem Herrn Jesus Christus als ein ganz besonderes Werkzeug auserwählt. Aus Saulus wurde Paulus, ich denke, wir kennen diese Begebenheit, wie das alles geschehen ist. Aber es ist durch Jesus Christus geschehen. Wenn der Herr Jesus nicht in sein Leben eingegriffen hätte, dann wäre Saulus Saulus geblieben. Er wäre der elende Christenverfolger geblieben. Aber durch Jesus Christus ist Saulus Paulus geworden. Um jetzt den Heiden das Evangelium zu bringen. Vielleicht würden wir heute viel mehr von einem Missionar sprechen. Ja, Paulus ist doch ein großer Missionar. Wobei wir auch da bedenken müssen, dass Paulus und auch die anderen 12 Apostel, die der Herr Jesus eingesetzt hat, gewisslich mehr waren als nur gewöhnliche Missionare. Ich würde sie nicht einfach nur Missionare nennen wollen. Natürlich ist ein Missionar auch jemand, der von Gott gesandt ist, das ist ganz klar. Sonst ist es kein Missionar, wenn er nicht von Gott gesandt ist. Die Apostel dagegen waren aber mehr als nur irgendwelche Missionare. Ich möchte es nochmals hervorheben. Sie waren ganz besondere Werkzeuge in der Hand Jesu Christi. Und sie waren eben auch ausgestattet mit ganz besonderer Vollmacht und mit ganz besonderer Autorität. Wer würde von uns heute behaupten wollen, sagen wir mal von den Brüdern, ich bin gleichrangig wie Paulus. Und wenn es noch so ein großer Verkündiger wäre, wer könnte das sagen, ich bin gleichrangig wie Paulus? Das kann keiner sagen, keiner von den Brüdern, keiner von den Verkündigern. Oder könnte einer von uns sagen, ich bin ein zweiter Petrus, ich bin gleich wie Petrus oder ich bin gleich wie Johannes? Pah, das wäre eine Anmaßung. Oder wir könnten alle Apostel durchgehen. Nein, die Apostel, sie waren mehr. Denken wir da nur mal, wie sie von Gott ausgestattet waren in der Apostelgeschichte mit Zeichen und Wundern, wie sie gewirkt hatten, wie Gott mächtig gewirkt hatte durch sie. Oder denken wir auch daran, was Paulus oder auch Petrus oder auch Johannes alles durchlebt hatten. Und was noch hinzukommt, sie waren Schreiber des Wortes Gottes. Sie waren Schreiber des Wortes Gottes. Auch wir können heute viel schreiben, auch ich kann viele Predigten schreiben. Oder Bücher womöglich, oder Ausleger und was es alles gibt. Doch niemand von uns könnte sich heute anmaßen, dass das, was wir schreiben, Wort Gottes ist. Paulus dagegen konnte zum Beispiel sagen zu den Thessalonichern, darum danken wir auch Gott unablässig, dass er das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahm, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort. Sowas konnten nur die Apostel sagen. Das kann sich von uns heute niemand anmaßen. Auch wenn ihr heute hier eine Predigt hört, so kann ich nicht sagen, dass das Gottes Wort ist, dass ich hier euch, also dass mein Wort Gottes Wort ist, dass ich euch hier weitergebe. Die Predigt, sie kommt aus Gottes Wort. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich wird sie auch durch Gottes Geist gewirkt. Das soll so sein. Aber ich kann das jetzt nicht der Bibel hinzufügen und sagen, das ist auch Gottes Wort. Das nehmen wir jetzt dazu, all die Predigten oder Verkündigungen. Das können wir niemals. Niemals könnten wir sagen, dass diese Predigt oder andere Verkündigungen der Bibel hinzugefügt werden sollen. Nein. Doch das Wort des Apostels Paulus, des Petrus, des Johannes oder auch von den anderen, es ist und bleibt Gottes Wort. Und daraus dürfen wir heute schöpfen. Lesen wir jetzt in Vers 1 weiter. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, der Bruder Timotheus. Als zweites erwähnt Paulus einen Bruder im Herrn, der geliebte Mitarbeiter auch, mit dem er viel zu tun hatten. Also auch Timotheus war bei ihm. Und weiter heißt es hier in Vers 2 jetzt: an die Heiligen in Kolossä und gläubigen Brüder in Christus. Und das ist das Dritte, auf das ich eingehen möchte. Die Anschrift bzw. die Empfänger. An die Heiligen in Kolossä und gläubigen Brüder in Christus. Bereits hier erfahren wir, wenn wir sonst nichts wüssten, dass dieser Brief an die Kinder Gottes bzw. an die Gemeinde zu Kolossä geht. Ja, wir lesen über manches ziemlich schnell hinweg und denken, ja, das ist ja ganz klar, das ist ja ganz logisch, passt ja alles. Doch ich möchte hier kurz etwas stehen bleiben, und zwar hier bei den Brüdern in Christus. An die Heiligen in Kolossä und gläubigen Brüder in Christus. Wisst ihr, Brüder und Schwester im Herrn zu sein, das ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob uns das immer bewusst ist. Brüder und Schwester im Herrn zu sein, das ist eine ganz, ganz besondere Ehre. Ein Bruder oder eine Schwester im Herrn zu sein, das ist eigentlich der größte Ehrenname, den wir hier auf Erden bekommen können. Bruder oder Schwester im Herrn zu sein, das ist der größte Ehrenname, den es in der Gemeinde des lebendigen Gottes gibt. Vielleicht sollten wir sogar ab und zu etwas mehr Ehrfurcht vor solchen Benennungen haben. Was heißt es, Bruder oder Schwester im Herrn zu sein? Natürlich, Paulus spricht hier jetzt beständig von den Brüdern, weil eben hier das Männliche mehr hervorgehoben wird. Das sind aber die Schwestern genauso damit gemeint. Warum sollten wir gelegentlich etwas mehr Ehrfurcht vor solchen Benennungen haben? Weil es das große Werk unseres Herrn Jesus Christus ist, Menschen durch sein Blut zu erlösen, ja durch sein kostbares Blut zu erkaufen und sie als Brüder oder Schwestern in seine Gemeinde einzureihen. Denke daran, jeder, der Bruder oder Schwester im Herrn ist, der ist mit dem Höchstpreis erkauft. Für jeden von uns hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Ich hoffe für jeden, der hier im Raum ist, dass jeder an den Herrn Jesus glaubt. Das kann heute Morgen genau dein Sitznachbar sein, der Mensch neben dir. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass der letztendlich noch mehr oder weniger genauso unvollkommen ist wie du selbst auch. Dass der letztendlich genauso zu jeder Sünde fähig ist wie du selbst auch und womöglich auch der Pastor. Das möglich? Ja. Aber genau so hat uns Gott zusammengestellt. Das ist dein Bruder und genau das ist deine Schwester im Herrn. Bevor uns der Herr Jesus zu seinen Zeugen oder zu seinen Boten macht, davor macht er uns zu Menschen, die er in seine Gemeinde aufnimmt. Und dazu stellt er zunächst keine Bedingungen. Er nimmt uns in seine Gemeinde auf, wenn wir an ihn glauben, wenn wir erkennen, wir brauchen Errettung, wir brauchen Erlösung, wir haben Sünde. Und dann nimmt er uns auf, nimmt uns in seine Gemeinde hinein. Wir werden durch den Heiligen Geist in seinen Leib hineingetauft. Wir werden Glieder in seinem Leib. Vielleicht müssen wir hierzu mal 1. Korinther aufschlagen, dass wir mal nochmal genau sehen, was geschieht denn da, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. 1. Korinther Kapitel 12. Für alle, die sich unsicher sind, werdet euch darin sicher, dass das so geschehen ist. Auch Worte des Apostels Paulus, und er spricht davon, es ist geschehen. Er sagt hier, wir wurden alle, 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Also in dem Augenblick, wo du den Heiligen Geist bekommen hast, bist du auch in seinen Leib hineingetauft worden. Durch den Heiligen Geist. Das hat nichts mit der Wassertaufe zu tun. Also bevor er uns zu seinem Boten macht, nimmt er uns in seinem Leib bzw. in seiner Gemeinde auf. Alle Berufungen und aller Dienst am Evangelium können nur aufgrund dieser Tatsache erfolgen, dass einem Menschen durch Jesus Christus dieser kostbare Name gegeben wurde, und zwar Bruder oder Schwester im Herrn. Und bedenke, Größeres können wir von keinem Menschen sagen, als dass er ein Bruder oder eine Schwester im Herrn ist. Was ist das für ein gewaltiger Ausdruck, was ist das für eine Ehre? Denn damit ist die Gabe Gottes, der neue Stand in Christus und seiner Gemeinde, sowie die Verbundenheit mit allen Gliedern des Leibes Jesu, welche auch in der ganzen Welt verteilt sein mögen, absolut ausgesprochen. Das sind ja nicht nur wir hier in der Zwernitzer Straße. Sein Leib ist weltweit, bald bis in den letzten Volksstamm verteilt. Frage: Haben wir auch noch eine entsprechende Ehrfurcht vor den Geschwistern im Herrn? Ich sage es einfach so: Haben wir auch noch eine gewisse Ehrfurcht vor den Geschwistern im Herrn? Vor Menschen, die Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Siehst du bei jedem den Erlöser mit seiner großen Gnade und Barmherzigkeit dahinterstehen? Und wenn er noch so fehlerhaft ist. Ja, trotz allem Fehlverhalten. Das entschuldigt das Fehlverhalten nicht. Das möchte ich hier nicht sagen. Aber siehst du dahinter den großen Herrn und Erlöser mit seiner großen Gnade und Barmherzigkeit? Und wisst ihr, allgemein hat der Herr Jesus ja nicht das Großartige erwählt. Vielleicht wollen wir als Gemeinde auch immer wieder ein bisschen die besseren Leute und so und etwas gelten in der Welt. Aber wisst ihr, das ist nicht, was der Herr will. Allgemein hat der Herr Jesus nicht das Großartige erwählt, sondern was? Wir sind gerade im Korintherbrief, brauchen bloß auf Kapitel 1 zurückblättern. 1. Korinther Kapitel 1, Verse 27 bis 29. Paulus sagt hier in Vers 26, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Ja? Sind da so viele Weise unter euch? Sind da so viele Mächtige oder Adlige womöglich zur damaligen Zeit? Nein. Vers 27 sagt er, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Und da fragen wir uns natürlich auch, warum ist in Korinth so vieles daneben gelaufen? Das wäre auch mal interessant, das alles zu durchforschen. Weil Gott dieses Material erwählt hat. Bedenke, genau das ist das Material, mit dem Gott mit Vorliebe arbeitet. Das Törichte der Welt, das Schwache, das Unedle. Da möchte sich Gott darin verherrlichen. Ja, ich weiß, das ist auch für uns als Glaubensgeschwister nicht immer ganz leicht. Wenn merkwürdige Menschen auftauchen oder man es mit merkwürdigen Geschwistern zu tun hat, oft denkt man manchmal, da geht einem die Geduld aus. Da geht einem die Liebe aus. Da geht einem die Demut aus. Da geht einem die Rücksichtnahme aus. Aber denke daran, dieses Material hat Gott erwählt. Hier steht Jesus dahinter. Und bedenken wir, alle Glieder am Leibe Jesu gehören zu demselben Leib. Das muss uns immer vor Augen stehen. Alle Glieder des Leibes leben von derselben Vergebung. Alle Glieder des Leibes haben denselben Geist in sich. Und durch den Heiligen Geist sind wir als Glieder miteinander verbunden. Und durch den Heiligen Geist tragen wir das Leben Jesu in uns. Und weil wir aber im Heiligen Geist verbunden sind, spielt es jetzt nicht nur eine Rolle, ob wir jetzt hier im Gottesdienst zusammenkommen oder nicht, oder hier gerade mal gut miteinander auskommen, sondern es spielt auch eine große Rolle, was du auch in deinem persönlichen Leben tust, wie du da mit Jesus wandelst. Wenn du da den Geist dämpfst, dann dämpfst du ein Stück weit auch den Leib mit. Und wenn du Sünde hier reinbringst, dann bringst du die Sünde mit in den Leib Jesu hinein. Und da muss jeder sehen, dass er da eine hohe Verantwortung hat, auch vor dem Herrn Jesus. Es ist nicht nur, dass wir uns hier gut verstehen im Gottesdienst, sondern das geht raus in jede Stunde des Alltags hinein. Denn wir alle sind Kinder des einen Vaters. kann man jetzt auch von der Seite noch sehen, nämlich Kinder des himmlischen Vaters. Und allein aus seiner Gnade, allein aufgrund seiner Erlösung in Jesus und Erlösung in Jesus, unserem Retter, sind wir Kinder des himmlischen Vaters. Da hat keiner nichts Großartiges zu beigetragen. Jeder musste letztendlich nur Ja sagen und sich an den Herrn Jesus wenden und ihn in sein Leben einladen. Da kann auch keiner keine Leistungen bringen und sagen, ja, ich habe ja was dazu getan. Nein. Damit sich kein Fleisch rühme, sagt Paulus. 1. Korinther 1, Vers 26. Und darum, weil wir alle denselben Vater haben und weil wir dasselbe Leben, nämlich das Leben Jesu in uns jetzt tragen, darum sind wir Brüder und Schwestern im Herrn. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Man meint, man hätte es schon lange verstanden, aber denk mal darüber nach, was das alles bedeutet. Natürlich ist die Sünde nun nicht mehr unser Lebenselement, das muss uns auch klar sein. Und doch muss man sehen, jedes Kind Gottes ist zu jeder Sünde fähig. Ich kann mir nicht sagen, Kinder Gottes, die werden gar nichts Schlimmes mehr tun. Pass ja auf. Wer da dünkt zu stehen, sehe wohl zu, dass er nicht falle. Halten wir es uns noch einmal vor Augen. Noch nie hat ein Mensch zu dem Herrn Jesus Christus gefunden, ohne nicht zugleich von ihm in seine weltweite große Bruderschaft, wenn ich es mal so sagen darf, hineingestellt zu werden. Ich kann nicht sagen, ich glaube an den Herrn Jesus, aber von den Geschwistern will ich nichts wissen. Geht gar nicht. Das funktioniert nie, niemals. Weil es Jesus Christus ist, der uns als Brüder und Schwestern zusammenstellt. Das andere ist die örtliche Gemeinde, wo Jesus an verschiedenen Orten seine Gemeinde baut. Und wenn heute Geschwister zu Hause bleiben im Wohnzimmer und sagen, da kann ich auch eine Predigt anhören, das können sie, ja. Aber das ist niemals der Wille Gottes, dass man das auf Dauer tut. Das kann mal ein Notfall sein oder mal, wenn man nicht anders kann. Aber Gott möchte seine Leute in seiner Gemeinde, in den örtlichen Gemeinden wissen. Da sind wir als Brüder und Schwestern zusammengestellt. Vielleicht haben wir diese große Bruderschaft und diese große Zusammengehörigkeit überhaupt nicht gleich erkannt. Vielleicht auch nicht gleich begriffen. Vielleicht versteht das auch manch einer von uns bis heute noch nicht richtig. Ich muss auch immer noch dazu lernen. Und doch hat es der Herr Jesus durch seine Erlösung ganz praktisch an uns vollzogen. Es ist sein Werk. Und wisst ihr, da kann man dann manchmal schon auch darüber staunen. Das ist auch auf der anderen Seite was Wunderbares. Vielleicht hast du auch schon mal darüber gestaunt, dass du innerhalb kürzester Zeit mit Geschwistern, die du vorher nie gesehen und nie gekannt hast, völlig vertraut warst. Das kann innerhalb 10 Minuten geschehen. Das kommt mir gerade so vor, als ob ich den schon 10 Jahre kennen würde. Weil derselbe Geist in uns wohnt, weil wir dieselbe Gotteskindschaft haben, weil wir Brüder und Schwestern in dem Herrn sind. Das ist etwas Herrliches und Schönes. Das gibt es sonst auch nicht auf der ganzen Welt. Eine wunderbare Sache. Und wenn uns das erkenntnismäßig immer mehr aufgeht, dass wir durch den Herrn Jesus Christus in seine große Gemeinde von Brüdern und Schwestern gestellt wurden, dann ist das wirklich gewaltig. Die andere Seite müssen wir natürlich auch sehen. Denn es besteht die Tatsache, dass wir uns auch nicht einfach davon herauslösen können. Das geht auch nicht. Weil wir haben uns nicht hineingestellt in seinen Leib, das hat Jesus getan. So können wir uns auch nicht einfach davon herauslösen. Was aber können wir? Wir können uns schnell an seinem Leib schuldig machen. Wir können uns schnell an der Bruderschaft schuldig machen. Denn seit wir zu Gott gehören, ist es für uns jetzt eine neue Lebensaufgabe, diesem neuen Stand als Glaubensgeschwister gemäß auch zu leben. Und der hohen Benennung als Bruder oder Schwester im Herrn und somit auch Gott die Ehre zu geben. Denn der Herr Jesus sagt uns, dass es jetzt fortan unsere große Aufgabe ist, die Brüder zu lieben. Sind also auch die Schwestern mit einbezogen. Ein neues Gebot gebe ich euch. Ihr kennt es alle. Dass ihr einander liebet. Dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Johannes 13, Vers 34. Auch Petrus sagt es. Ehret jedermann, liebet die Bruderschaft. Fürchtet Gott, ehret den König. 1. Petrus 2, Vers 17. Oder 1. Petrus 1, Vers 22. Da sagt Petrus, nachdem ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, habt zu ungeheuchelter Bruderliebe. So liebet einander nachhaltig und von Herzen. Das ist unsere neue Bestimmung. Da müssen wir hinkommen. Da müssen wir dran arbeiten. Und Johannes fügt dem hinzu in 1. Johannes 3, Vers 18. Kindlein, lasset uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Da bewährt sich die Liebe. Also nur mit schönen Worten machen ist es nicht getan. Das ist nach Gottes Maßstab zu wenig. Zumindest muss die Liebe wahrhaftig und echt sein und nach Möglichkeit müssen auch Taten dahinter stehen. Johannes geht noch weiter. Er sagt uns, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. 1. Johannes 3, Vers 16. Das ist schon gewaltig. Wie viel uns die Schrift zeigt, und das sind nur ein paar Stellen, die ich mal rausgesucht habe, wie tief die Bruderliebe bzw. die Liebe zu den Geschwistern gehen soll. Und da kann ich nicht selektieren und sagen, ja, für den tue ich es oder für den tue ich es nicht. Der ist mir mehr wert als der andere. Natürlich sind immer Beziehungen da. Das ist klar, dass man zum einen mehr Beziehung hat als zum anderen. Aber letztendlich muss man sehen, wenn der wirklich Bruder ist, blutserkauft von Jesus, dann habe ich eine Verpflichtung ihm gegenüber. Und Liebe ist auch eine Entscheidung des Willens. Will ich das tun? Will ich dem nachkommen? Will ich mein Herz da reinhängen? Auch wenn der mir vielleicht ganz unsympathisch ist. Ein Ausleger sagt, aller Mangel an Bruderschaft hängt mit einem Mangel der Gemeinschaft mit Christus zusammen. Ja, wir erleben vielleicht manchmal schon einen extremen Mangel an Bruderschaft. Ich würde mir das manchmal auch noch manches anders wünschen. Kann das sein? Ich sage es nochmal, aller Mangel an Bruderschaft hängt mit einem Mangel der Gemeinschaft mit Christus zusammen. Dass da einiges an Wahrheitsgehalt zu finden ist. Denn da, wo man sich von Herzen Christus hingibt und sich Christus unterordnet und sein Wort befolgen will und mit ihm vorwärts gehen will und auch mit ihm Gemeinschaft hat, da ist es allgemein nicht schwer, mit anderen herzliche Bruderschaft oder Geschwisterlichkeit zu haben. Da, wo man sich aber Christus nicht hingibt, wo man sich Christus und seinem Wort nicht unterordnet, wo ganz andere Interessen da sind, da kann auch schlecht eine gute und herzliche Bruderschaft da sein. Da kann ganz schlecht eine Gemeinschaft im Geist vorhanden sein. Mit Glaubensgeschwistern, die sich für alles andere interessieren als für Christus und sein Wort, da kann Bruderschaft kaum erfrischend und auch nicht besonders lebendig sein. Das kann nur, aber auch nur durch Christus geschehen. Darum hat auch da jeder eine hohe Verantwortung, sich Christus hinzugeben, mit Christus zu leben, sich auf Christus auszurichten. Dann kann es wunderbar und herrlich sein. Natürlich macht es auch traurig und betrübt, und da leidet die Bruderschaft auch oft drunter, wenn Geschwister oder auch Brüder unbiblische Lehren vertreten. Auch in anderen Gemeinden zum Beispiel, denen wir nicht folgen können. Wir möchten auch nicht sagen, dass wir der Maßstab aller Dinge sind. So möchten wir uns ganz bestimmt nicht erheben. Aber manche Dinge, sie sind so offenkundig. Ich kann einfach mich nicht mit der Ökumene eins machen. Ich kann nicht gegen Gottes Wort arbeiten, auch in ganz bestimmten Bereichen, wo uns das Gottes Wort einfach verbietet. Und dann noch sagen, ja, das ist ja egal, Hauptsache wir sind Brüder und Schwestern. Natürlich sind wir Brüder und Schwestern, da muss man auch aufpassen. Wir wollen sie nicht einfach nur beiseite stellen. Aber eine richtige Zusammenarbeit ist einfach schwierig. Das lähmt die Bruderschaft. Ich wollte es nur mal so kurz anreißen. Die Bruderschaft ist ein unbegreiflich großes Thema. Aber wir möchten jetzt einen Schritt weiter gehen. Hier in Kolosser 1, Vers 2, Da lesen wir eigentlich im ersten Teil zuerst an die Heiligen in Kolossee. Das habe ich jetzt direkt übergangen. Aber da möchten wir jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Paulus spricht hier von den Heiligen in Kolossee. Sind das nicht die Brüder, von denen wir gerade geredet haben, und die Schwestern? Sind das nicht die Geschwister, diese Heiligen? Brauchen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen. Eigentlich nicht, aber ich möchte es trotzdem nochmal hervorheben. Denn Paulus spricht hier nicht nur von den Brüdern bzw. Schwestern in Kolossee, sondern auch von den Heiligen. Und das müssen wir eben auch für uns sehen. Nicht nur diese Geschwister in Kolossee werden Heilige genannt, sondern genauso bezeichnet die Bibel auch dich und mich. Du bist ein Heiliger. Durch Jesus Christus, durch die Erlösung in seinem Blut, bist du vor Gott geheiligt. Ja, du bist ein Heiliger, ich sag's nochmal. Ein Heiliger hier in München. Ein Heiliger hier heute in der Zwenitzer Straße ist die Versammlung der Heiligen. Das ist wirklich so. Das würden wir natürlich draußen auf der Straße nie so sagen, das ist klar. Die Leute würden über uns lachen, sie würden spotten. Und doch ist es die biblische Wahrheit. Es ist wahr. Du bist ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger. Es ist so, weil Gott uns geheiligt hat in Jesus Christus. Natürlich wollen wir uns deswegen nicht erheben, wir wollen nicht stolz werden, wir getrauen uns auch, das kaum zu sagen. Doch wir sollten das schon auch in Anspruch nehmen und auch als eine hohe Ehre von Gott betrachten. Wir wollen da nicht einfach so drüber wegfegen. Dass man sagen kann, was? Ich gehöre auch dazu. Das sind nur die ganz Heiligen von damals, oder? Was? Ich bin auch ein Heiliger. Ja, du bist auch ein Heiliger, wenn du an Jesus Christus glaubst. So sieht nämlich Gott dich. Bei Gott bist du nicht irgendeine Nummer in der letzten Reihe, nein. Du bist geheiligt und geliebt, das muss man hervorheben. Du hast bei Gott einen enormen Ehrennamen bekommen. Nicht nur Bruder oder Schwester, sondern auch heilig. Du bist ein Heiliger. Und denke bitte hierbei auch an den Hohenpriester im Alten Testament. Was hatte er auf seinem goldenen Stirnblatt geschrieben? Auf diesem goldenen Diadem? Chodesh Lechem. Das heißt, heilig dem Herrn. Auch du bist ein Priester Gottes. Wir Erlösten aus dem Neuen Testament, wir sind alle ein priesterliches Königtum, wie es Petrus sagt. Wir sind Priester vor Gott, vor unserem Gott und Vater. Und auch du bist dem Herrn heilig. Heilig dem Herrn. Schreib es am besten irgendwo hin, wo du es jeden Tag siehst. Heilig dem Herrn. Chodesh Lechem. Und so möchte ich heute auch leben. Heilig dem Herrn. Und wenn wir daran denken, dann denken wir auch an eine hohe Würde und an einen entsprechend würdevollen Wandel. Wenn ich schon von Gott geheiligt bin und auch auf meinem Stirnblatt steht, wenn man es auch nicht sieht, heilig dem Herrn, ja, dann muss auch mein Wandel entsprechend sein. Deswegen sollten wir wiederum nicht eingebildet werden. Doch andererseits müssen wir auch unbedingt wissen, was für eine hohe Stellung wir vor Gott haben. Denke daran, vergiss es nicht. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Denn das hat auch etwas mit unserer neuen Identität in Christus zu tun. Vielleicht sagst du dir immer wieder, ach, ich bin ja nicht so wie die anderen und bei mir fehlt noch so viel und ich weiß ja nicht mal, ob ich errettet bin, ich bin immer noch ein Sünder. Ja, die Sünde ist noch vorhanden, aber das kann jeder von uns bestätigen, dass irgendwo noch Sünden sind. Und wenn es kleine Sünden sind oder große, wir wollen zwar nicht sündigen, aber Sünde ist immer wieder noch da. Doch, wisst ihr was? Die Bibel nennt dich und mich an keiner Stelle mehr Sünder. Das ist das Besondere. Und das müssen wir uns gut merken. Sondern die Bibel nennt dich und mich heilig. Er nennt dich und mich Bruder und Schwester. Und wisst ihr, das Heiligwerden geschah nicht, weil wir uns jetzt so sehr angestrengt haben. Jetzt muss ich mal einen bestimmten Level erreichen und dann bin ich heilig. Das kann ich gleich vergessen. So geschieht es nie. Sondern weil Gott uns durch das Blut Jesu erlöst hat. Darum bist du heilig. Darum hast du diese hohe Stellung vor Gott bekommen. Weil er dir vergeben hat. und weil er dich und mich erkauft hat. Natürlich sehen wir uns immer wieder allgemein mit all unseren Schwächen. Ich auch, kann ich auch ja dazu sagen. Mit all unseren Mängeln, mit all unseren Versagen. Selbst ich bete manches Mal, da kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wäre. Das lege auch ich manches Mal in mein Gebet. Doch wisst ihr, wenn wir als heilige und geliebte Kinder Gottes so etwas beten, ist es eigentlich vor Gott ein Frevel. Also nach biblischer Lehre ist es auf jeden Fall nicht. Im Fachjargon würde man sagen, nach biblischer Dogmatik. Da können wir nicht mehr beten, da kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wäre. Wenn dich Gott längst erlöst hat, wenn er dich errettet hat und wenn du heilig geworden bist. Er hat uns ja schon lange erlöst und er hat uns schon lange selig, ja heilig gemacht. Dann können wir keinen so einen, ich sage mal, Unsinn daher beten. Doch jetzt gibt es natürlich auch Folgendes zu beachten. Denn prinzipiell möchte unser himmlischer Vater, dass nun unser jetziger Zustand immer mehr unserer Stellung, die er uns jetzt gegeben hat, auch gerecht wird. Zustand und Stellung passt nicht so richtig zusammen. Da ist unser Zustand, der ist oft so tief und da oben ist die Stellung, die sieht ganz anders aus vor Gott. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, dass wir mit dem Zustand immer mehr der Stellung uns nahen, unserer Stellung vor Gott. Aber das ändert an unserer Stellung nie etwas, auch wenn wir ganz auf dem Boden liegen. Unsere Stellung ist immer da vor Gott. Das ist das Wunderbare. Und Gott hat uns mit allem Nötigen dazu ausgestattet. Denke mal hierbei an ein kleines Kind. Zum Beispiel an einen Säugling. Niemand käme auf die Idee und würde sagen, so ein frisch geborener Säugling, der wird in 5 Jahren noch genauso hier in der Wiege liegen und so herumquäken, der wird noch im gleichen Zustand sein, wie er jetzt ist. Würde da einer auf die Idee kommen und das sagen? Nein. Die Eltern oder auch die Verwandten und die Bekannten, die sehen den Säugling an und die sagen, oh, das wird aber mal ein schönes Kind oder das, ja, oder wie das später mal sein wird. Ein tolles Schulkind oder ein schöner Teenie oder wie das bei dem wohl im Jugendalter sein wird. Und dann, wenn er mal ein Mann oder eine Frau ist, das ist also, da wird voll damit gerechnet, dass das alles zustande kommen wird. Zumindest Papa und Mama werden immer damit rechnen, dass sich das Kind gut und weiterentwickelt. Mama und Papa, die legen jetzt schon quasi alles in dieses Kind hinein. Und wenn es normal läuft, wird später etwas Großartiges dabei herauskommen. Und ganz ähnlich ist es in unserem geistlichen Leben auch. Du bist jetzt schon heilig. Gott hat dir jetzt schon diese hohe Stellung gegeben, aber jetzt soll eine Entwicklung stattfinden zu dieser Stellung hin. Dein Zustand sieht jetzt noch nicht so aus. Doch es wird sich ändern. Und wir sollen mit dazu beitragen. Denn Gottes Wille für uns, das ist unsere Heiligung. Und da wird Gott immer sein Werk mit dir und mir tun wollen. Und wir sollen mitarbeiten. Auch das ist ein großes Thema. Heilige zu sein. Doch wir gehen jetzt noch weiter zu Vers 2 am Ende. Und hier sagt der Apostel Paulus, Kapitel 1, Vers 2, Gnade widerfahre euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie klingen bei euch die Worte Gnade und Friede? Es ist einfach so, ja, Gnade und Friede werde euch widerfahren mehr und mehr. Gnade und Frieden klingen vielleicht in unseren Ohren manchmal wie so schwächliche Worte, ja, aber halt schon so ein bisschen was geschehen. Das widerfahre euch mehr oder mehr. Aber wisst ihr, in Wirklichkeit sind das zwei ganz gewaltige Eigenschaften. Das sind zwei ganz gewaltige Lebenskräfte, die von Gott ausgehen. Gnade und Friede. Die Gnade Gottes in Jesus Christus schafft etwas, was keine Kraft der Welt schaffen kann. Als erstes hat sie uns vom Verderben erlöst. Das ist die Gnade des Herrn Jesus Christus. Kein Mensch ist imstande, sich selbst vom Verderben zu erlösen. Doch die Gnade Gottes schafft es. Jesus ist imstande, uns durch die Macht seiner Gnade von unserer ganzen Vergangenheit zu lösen und uns rein und makellos vor Gott hinzustellen. Doch die Gnade löst nicht nur vom Vergangenen, das wäre zu wenig. Sie erlöst nicht nur, sondern die Gnade gestaltet auch unsere Zukunft. Das ist es, auf was wir hoffen dürfen. Wenn Paulus hier sagt, Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr, dann ist das was für unser Leben, wo wir jetzt drin stehen. Für jeden Tag Gnade und Friede. Das ist etwas für unsere Zukunft. Gottes Gnade möchte in uns arbeiten. Und Gottes Gnade möchte dein und mein Leben gestalten. Und ich finde das für etwas ganz Großes, dass wir jetzt nicht mehr alleine dastehen und so stümperhaft an unserem Leben arbeiten müssen. Ja, so wie ich denke, mache ich das halt. Nein, es kann jetzt durch Gottes Gnade geschehen und gelingen, dass Gottes Wille in meinem Leben zustande kommt. Und dass wir erfahren dürfen, dass der Meister des Lebens sein Werk in uns und in unserem Leben tut. Das ist was unbeschreiblich Großes. Das ist Gnade. In diesem Wissen, dass Jesus da ist und dass er auch im Regiment unseres Lebens ist. Wisst ihr was? Das macht uns ruhig. Das muss uns ruhig machen, wenn wir darauf vertrauen. In dieser Gewissheit, ja in diesem Vertrauen, gelangen wir auch zu einem tiefen Frieden. Es sei denn, du glaubst es nicht, dass Gott mit seiner Gnade in deinem Leben wirksam ist. Dann kann es auch nicht zum Frieden kommen. Aber wenn wir darauf vertrauen, auch wie wir es aus dem Hebräerbrief gehört haben, dass er alles Dinge trägt und hält mit dem Wort seiner Kraft und dass er uns das zusagt, Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr, dann möchte er doch etwas tun in deinem und meinem Leben. Dann möchte er doch etwas verändern. Dann möchte er doch etwas Neues schaffen. In diesem Vertrauen gelangen wir zu seinem tiefen Frieden. Aber dieser Friede, der möchte uns sogar oft beherrschen, wenn wir das fast gar nicht können. Wenn es all unseren Verstand übersteigt und sagen, ich kann doch jetzt gar nicht so ruhig sein in dieser Situation, wo kommt es her? Es ist der Friede Gottes, der in dein Leben kommt. Gott macht dich ruhig. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Und wisst ihr, dieser Friede ist zunächst ganz unabhängig von unseren Gefühlen und Erfahrungen. Es ist einfach eine Ruhe, die uns Gott ins Herz legt. Auch bei allen stürmischen Dingen um uns herum. Man könnte sagen, ja, bin ich jetzt auf einmal gleichgültig geworden? Nein, das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, aber mit einer inneren, heiligen Gelassenheit. Der Friede Christi soll unsere Herzen beherrschen. Denn wir wissen, dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat, dass wir jetzt sein Eigentum sind und dass er uns trägt und hält. Und genau mit dieser Gewissheit möchte ich diese heutige Predigt schließen. Wir haben uns heute letztendlich nur zwei Sätze angesehen, die Verse 1 und 2, sie stehen auch da vorne. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die Heiligen in Kolossee und gläubigen Brüder in Christus. Gnade widerfahre euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das möchten wir auch heute so in Anspruch nehmen. Auch wollen wir uns das mehr und mehr verinnerlichen, was wir durch Jesus sind und haben, wie wir als Brüder und Schwestern in ihm verbunden sind und dass wir eine neue Identifikation in ihm haben, dass wir heilige Leute sind und was es bedeutet, jeden Tag mit seiner Gnade zu rechnen und seinen Frieden zu erfahren. Gnade widerfahre euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.